Das war jetzt einmal so das gefühlsmäßige Wahrnehmen von dem Thema. Erschütterung. Sich durchschütteln lassen, wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir? Nicht nur kopfmäßig Worte hören, Gedanken nachsinnen, sondern auch mal Erschütterung spüren, erleben. Erschütterung. Was erschüttert dich? Was rüttelt dich durch? Wo merkst du, boah, das lässt mich nicht einfach kalt, das ergreift mich, das bewegt mich, vielleicht auch, das haut mich ein Stück weit um. Was erschüttert dein Leben? Vielleicht jetzt gerade oder auch, wenn du zurückblickst oder in die Zukunft, wo zu sagen, boah, das wird mich aus der Bahn hauen, das wird mich umhauen. Da würde ich merken, das schaffe ich nicht, das packe ich nicht. Das kippt mich irgendwie. Erschütterungen. Was erschüttert dich? Das zweite. Glaube. Was ist das eigentlich? Glaube. Sagt man in frommen Kreisen häufiger. Gibt es die Gläubigen, also mal fest im Glauben bleiben. Aber was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Glaube, Vertrauen, aber auch Treue. An Gott glauben, Gott vertrauen. Zu ihm halten, auch wenn es schwierig wird, weil er zu mir hält, selbst wenn ich schwierig bin. Unser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Den haben wir uns auch nicht irgendwie verdient oder es ist auch nicht eine Entscheidung, sondern ein Geschenk Gottes. Und er ist nicht statisch irgendwie fest, sondern er ist beweglich. Er wächst und entwickelt sich mit unserem Leben, mit dem, was ich erlebe, was mich prägt, was mich durcheinander wirbelt, was ich über Gott lerne, was ich erfahre. Das bewegt und prägt meinen Glauben. Manches, was vielleicht am Anfang stand, wo ich Gott kennengelernt habe, ist vielleicht mittlerweile überholt. Irgendwie hat Gott mir doch eine Weite geschenkt, wo ich gemerkt habe, hey, Glaube ist noch mehr als das, was ich bisher gedacht habe. Und an anderen Stellen müssen wir genau wieder zurück. Wie war es am Anfang, als ich Gott kennengelernt habe? Was für eine Liebe war da in meinem Herzen? Wie hat sich das angefühlt zu wissen, Gott hat mir alles vergeben, alle Schuld, alle Last ist von mir genommen? Das vergessen wir manchmal so, wenn wir länger mit Gott unterwegs sind. Und da wieder zurückzukehren und sagen, ja Gott, du hast dich für mich entschieden. Du hast meinen Mist auf dich genommen. Und ich glaube an dich, vertraue an dich, dir. Ich glaube, dass dein Sohn für mich auf diese Erde kam. Dass er für mich und meine Schuld gestorben ist. Dass ich frei sein kann. Immer wieder zurück zum Anfang. Gerade dann, wenn unsere Gottesbeziehung so träge wird und das normal scheint, ja, Gott vergibt mir, alles gut. Vom Herzen in der Tiefe erfasst, boah, Gott hat mich freigesprochen, gerecht gesprochen. Gott hat mir seine Liebe gezeigt, als ich mich noch gegen Gott mit Händen und Füßen gewehrt habe. Zurück zu den Anfängen. Wir gucken jetzt auch ein bisschen zurück, nämlich in die Bibel, in den Philipperbrief. Der beschäftigt uns in den nächsten Wochen in dieser Themenreihe, in der es darum geht, trotz Erschütterungen fest im Glauben zu bleiben, fest dran zu bleiben, sich vorzubereiten auf das, was kommt in unserem Leben, was uns erschüttern kann. Und ich möchte mit euch immer so einige Verse durchgehen. Heute steht das erste Kapitel vom Philipperbrief im Fokus und wir gehen dann in den nächsten Wochen so nach und nach dahin durch. Ich habe jetzt angefangen mit den Versen zum Glauben. Philippa, Kapitel 1, Vers 25. Paulus sagt, darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine tiefere Freude erfüllt. Ich bin sicher, dass ich nicht sterbe, damit ihr im Glauben vorankommt. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ich habe einen Grund, warum ich auf der Erde bin. Und das ist euch als Gemeinde, so sagt Paulus zu den Philippern, zu stärken, im Glauben zu stärken. Philipper 1, Vers 27. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche, oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Und jetzt, ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Seite an Seite. Eine Gruppe von Christen in der Stadt Philippi, und Paulus sagt, hey, darauf kommt es an. Lebt im Einklang mit dem Evangelium von Jesus Christus. Nicht lebt im Einklang mit allen Gesetzen, sondern im Einklang mit dem Evangelium. Was bedeutet das denn? Was ist das Evangelium? Wie würdest du jemand anderem das Evangelium erklären, wenn er dann fragt, was ist denn das, dieses Evangelium? Vielleicht ist das gar nicht so leicht. Evangelium, gute Nachricht. Eigentlich heißt das doch, ich kriege mein Leben nicht alleine auf die Reihe. Ich kriege meine Beziehung zu Gott nicht auf die Reihe. Ich kriege meine Angst vor dem Tod nicht irgendwie in den Griff. Und ich brauche Gott, ich brauche Jesus Christus, der mich da rausholt. Ich erkenne an, dass ich nicht gut genug bin. Und ich mache mich an Gott fest und sage, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben und rette mich aus meinem Sumpf. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Evangelium. Gott schenkt den Menschen Frieden. Gott will mit den Menschen Frieden. Und das dürfen wir weitersagen. Dafür arbeiten und kämpfen wir. Philipper 1,29. Gott hat euch die Gnade erwiesen, an Christus zu glauben. Da sind wir wieder hier bei dem Geschenk. Wir sagen vielleicht so, ich glaube an Gott. Also meine Entscheidung, das habe ich getroffen. Und hier steht trotzdem, schreibt jedenfalls Paulus an die Philipper, dass es eine Gnade ist, ein Geschenk an Christus zu glauben. Selbst das können wir uns nicht auf die Fahne schreiben. Selbst das haben wir nicht verdient. Selbst das ist nicht unser Werk, sondern Gott schenkt uns diesen Glauben, dieses Vertrauen an ihn. Glaube als Geschenk. Philippi, was war das für eine Stadt? Was war da los gewesen? Wie beeinflusst das auch diesen Brief oder die Gemeinde, die dort entstanden ist? Philippi ist eine römische Militärkolonie, also extra angelegt. Und viele pensionierte Soldaten verbrachten ihren Lebensabend in dieser Stadt. Davon ist die Stadt geprägt, von einem Patriotismus. Hey, römisches Reich, der Kaiser, wir haben gekämpft und jetzt lassen wir uns hier nieder und ja, gestalten, leben unser Leben. Philippi lag an einer großen Handelsstraße, also da war viel Leben, viel Bewegung drin. Und das prägt die Menschen dort. Stellt euch vor, altgediente Soldaten, die gekämpft haben für Rom und den Kaiser. Und dann kommt da jemand und erzählt von Jesus Christus als den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Das gerät in Kontrast, in Konflikt miteinander, wenn man sowas erzählt in so einer Stadt, die so patriotisch unterwegs ist. Philippi, die Stadt, aber eben auch Philippi, die Gemeinde, der Philipperbrief an sie geschrieben von Apostel Paulus. Sie ist die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Da begann es in unserem Kontinent. Und wir lesen in Apostelgeschichte 16, wie es dazu kam. Apostelgeschichte 16, da passiert Folgendes. Paulus und Silas gucken, hey, wo sind Menschen, die schon was mit Gott anfangen können? Wo sind Gottesfürchtige in dieser Stadt? Und sie hören von einem Platz am Fluss, wo sich Juden versammeln, um zu Gott zu beten, um sich dort zu treffen. Und sie gehen genau dorthin. Sie treffen auch eine Gruppe von Frauen. Unter ihnen ist Lydia. Und Lydia kommt nicht aus dem Volk Gottes, nicht aus dem Judentum, aber sie ist fasziniert und sie hat eine Beziehung zu diesem Gott, dieses Volkes. Und diesen Frauen, mit denen fängt es an. Paulus berichtet ihnen, erklärt ihnen das Evangelium und Lydia wird die erste Christin in Europa, die das annimmt. Eine wohlhabende Christin, die aber merkt, hey, da fehlt noch was. Und was Paulus dort erzählt von Christi, von Jesus Christus, das trifft in mein Herz. Was passiert noch in Philippi? Da ist eine Frau, die läuft Paulus und Silas hinterher und die sagt immer, hier, das ist Paulus und erzählt von Gott und Jesus Christus und alles toll. Sie ist von einem Dämon besessen und es ist immer sehr interessant, diese Geschichte, was diese Frau denn da so ausruft. Und trotzdem, irgendwann reicht's. Irgendwann ist Paulus nur noch genervt von dieser Frau oder vielmehr von diesem Geist, der da andauernd am Rumkrakeelen ist. Und ja, er sagt das Richtige, aber wenn du mit dem Menschen ins Gespräch kommen willst und hinter steht einer die ganze Zeit am Schreien und am Rumschreien, hey, hier, Jesus Christus und diese Menschen und Gottes Sohn und alles, das nervt irgendwann auch mal. Und so sagt Paulus irgendwann zu dem Geist, fahr aus dieser Frau aus. Und sie verstummt, der Geist verstummt und Paulus kriegt Probleme, weil die Frau, diesen Wahrsagegeist, der war recht gewinnbringend für die Herren dieser Frau. Also denen, die sie gehörte. Und Paulus und Silas bekommen Probleme. Sie kommen ins Gefängnis. Sie kommen in das Gefängnis von Philippi, in dieser militärischen Stadt. Und was machen sie? Sie trommeln nicht, sie machen keinen Radau, sondern sie singen einfach. Und dieser Gesang erschüttert das Gefängnis. Die Türen springen auf, sie sind frei. Und der Gefängnisaufseher bekehrt sich, als er merkt, was da passiert. Denn Paulus und Silas rennen nicht weg, die bleiben da und sagen, tu dir nichts, wir sind noch hier. Und sie kommen wieder frei und ziehen weiter. Bereits in den Anfängen der Gemeinde in Philippi wird diese Gemeinde damit konfrontiert, dass einen der Glaube an Jesus etwas kosten kann. Und vielleicht erzählen wir als Prediger, als Christen, als Evangelisten zu wenig darüber, dass der Glaube an Gott dich alles kosten kann. Für Paulus steht sein Leben auf dem Spiel. Und trotzdem bleibt er dran. In den Anfängen der Gemeinde, Verfolgung, da ist jemand, der erzählt von Gott, von Jesus Christus und auf einmal ist er im Gefängnis. Das ist von Anfang an so dabei bei dieser Gemeindegründung, die dort entsteht. Paulus, was ist das für ein Typ? Wo kommt der her? Was macht den aus? Paulus war im ersten Teil seines Lebens eine Erschütterung für die Christen. Paulus war ein Jude, ein Pharisäer, das heißt, er gehörte zu einer Richtung, einer Gruppierung, die ganz genau nach Gottes Wort, nach dem Alten Testament, den 5 Büchern Mose leben wollten. Und dann kommt da dieser Jesus Christus, dann gibt es eine Gemeinde, die entsteht und Paulus sagt, das kann nicht richtig sein, das ist keine jüdische Bewegung hier, das ist eine Irrlehre. Und er kämpft dagegen an und er ist dabei, als Stephanus ein Christ gesteinigt wird. Und er lässt sich Briefe geben, um Christen zu verfolgen, um sie gefangen wegzuführen. Das ist Paulus, eine Erschütterung für die Christen, nicht gerade ruhmreich. Erst als Jesus ihm begegnet, verändert sich alles. Jesus begegnet ihn und fragt, warum verfolgst du mich? Dabei hat er die Christen verfolgt. Aber wer die Christen verfolgt, verfolgt letztendlich Jesus Christus. Und Paulus bekehrt sich, nimmt diesen Christus an und so wie er glühend vorher gekämpft hat gegen die Christen, kämpft er jetzt für Christus. Und dieser Paulus, der kennt Erschütterungen, der kennt Mühen. 2. Korinther, Kapitel 11, steht dazu etwas. Paulus sagt, ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einbekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Paulus weiß, wie sich das anfühlt, als Christ erschüttert zu werden. Und vorher sah das besser aus. Da hatte er die Fäden in der Hand, da hatte er die Macht gehabt, da war er angesehen, da konnte er die Christen verfolgen und jetzt wird er selbst zum Verfolgten, zum Erschütterten. Und den Brief, den Paulus schreibt an die Philipper später, den schreibt er aus dem Gefängnis. Er sitzt mal wieder ein, weil er sich für Gott, für Jesus stark gemacht hat. Er sitzt im Gefängnis und schreibt den Christen in Philippi. Und ich weiß nicht, wer den Brief schon mal gelesen hat, den Philipperbrief. Welche Grundstimmung würdest du erwarten beim Apostel, der das alles erlebt hat, was ich gerade aufgezählt habe, der jetzt im Knast sitzt und das ist kein netter Ort, das ist nicht angenehm, vielleicht wenig Essen, nachts kalt, feucht, dunkel, kein schöner Ort zum Leben. Wie würde ein Brief von dir aussehen in so einer Lage? Was wäre der Grundtenor in so einem Brief? Bei Paulus ist es tatsächlich Freude. Freude ist das, was uns immer wieder begegnet in diesem Brief. Erfüllt sein von Freude, schwärmen von Freude. Und das schreibt ein Mann, der im Gefängnis sitzt, weil er an Jesus Christus glaubt, der verfolgt wird, der eingesperrt wird, der nicht das mehr tun kann, was ihm eigentlich wichtig ist. Menschen von Jesus erzählen, auf die Marktplätze gehen und erzählen, was Jesus getan hat. Der ist jetzt eingesperrt und schreibt einen Brief an Christen in Philippi, der voller Freude erfüllt ist. Wie funktioniert das? Philipper Kapitel 1, Vers 4. Gebetsfreude. Paulus sagt, ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Im Gefängnis sitzend betet Paulus für die Philipper und das mit großer Freude. Zukunftsfreude. Philipper 1, Vers 18. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Egal was kommt. Und ich sitze schon im Knast, im Tiefpunkt. Trotzdem wird nichts meine Freude nehmen können. Einheitsfreude. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen, schreibt er den Philippern. Wenn ihr zusammenhaltet, dann wird mich das noch mehr tragen und herausfordern. Es wird mir Freude bereiten. Menschenfreude. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz. Lohn für all meine Mühe. Was ist das für ein Mensch, für einen Christ, der in dieser unglücklichen Situation sein kann, verfolgt, eingesperrt, misshandelt? Was ist das für ein Mensch, der noch so von Freude berichten kann? Der eine Gemeinde ermutigen kann, obwohl er selbst eigentlich mutlos sein sollte. Ich frage mich, wovon ist meine Stimmung, meine Freude abhängig? Und ich frage dich, was ist es bei dir, was dich freudig stimmen lässt und was dich traurig macht? Bei mir macht das Wetter viel aus. Sonne, blauer Himmel, da ist so eine Grundfreude in meinem Leben. Und wenn es dann immer noch regnet und trüb und grau ist, dann dämpft das diese Freude. Oder ungeklärte Beziehungen, wenn ich Konflikte mit jemandem habe, das belastet mich und das drückt meine Stimmung runter. Und andererseits, wenn alles in Ordnung ist, wenn Beziehungen gelingen, wenn ich keine Konflikte habe, dann bin ich gut drauf. Paulus' Freude scheint unabhängig zu sein von seinen Umständen. Der kann da im Kerker sitzen, da kommt nicht viel Sonne rein, das ist nicht gemütlich. Und trotzdem hat er eine Freude im Herzen. Wo kommt das her? Wie macht er das? Wie kommt er mit diesem Leid zurecht, das er auf der einen Seite hat? Wie kann er dieses Leid erleben und trotzdem so eine Freude im Herzen haben? Leid. Auch davon berichtet uns das erste Kapitel. 1, Vers 7. Paulus schreibt, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich fürs Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. und habe damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich ins Evangelium eintrete, ob ich in Freiheit oder gefangen bin, egal, darauf kommt es nicht an. Egal, wie es um mich steht, ihr macht weiter. Und das trägt mich hier im Gefängnis. Ich finde das spannend. Das Wirken der Gemeinde ist unabhängig vom Ergehen ihres Gründers. Und das ist gut so. Paulus hat diese Gemeinde gegründet in Philippi, hat dort von Menschen, hat von Gott erzählt, von Jesus erzählt. Und Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus Christus. Und da entsteht eine Gemeinde, die er begleitet. Und jetzt ist er nicht mehr da, jetzt ist er im Gefängnis und die Gemeinde macht weiter. Das ist gut. Das ist gut, wenn Menschen Gemeinde gründen und die Gemeinde nicht so an sich binden, dass sie nicht weiter entstehen kann, wenn der Gründer in Schwierigkeiten ist, wenn der Gründer Leid erfährt. Unabhängig davon, dass dieser Leiter, dieser große Apostel im Gefängnis sitzt, macht die Gemeinde weiter. Und das baut Paulus auf. 1,14. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Weil ich inhaftiert bin, weil ich in Schwierigkeiten bin, weil ich Leid erfahre. Ich weiß nicht, wie viele Pastoren das sagen können oder danach streben, Leid zu erfahren und dann denken, ja, dann wird es der Gemeinde besser gehen. Dann werden die noch motivierter sein. Pastoren, ich natürlich nicht, denken doch häufig, wie wichtig sie sind für die Gemeinde und wie gut es ist, dass es ihnen gut geht, damit man sehen kann, ja, bei Gott, ihn unterwegs, wirst du gesegnet und das ist doch erstrebenswert. Der Paulus ist im Gefängnis und die Gemeinde macht weiter. Weil er inhaftiert ist, werden sie umso stärker, umso motivierter, umso mutiger. Sie sehen diesen Mann, der für seinen Glauben leidet und dranbleibt. Und das macht sie mutig und stark, auch das Evangelium weiterzusagen. Manche Dinge kann man nur vorleben, wenn man sie selbst erlebt, wenn man selber drinsteckt. Hier sehen wir Leid. Und mit Leid tue ich mich auch schwer, ich will nicht leiden. Aber dieses Leid führt zu mehr Vertrauen in Gott. Das Leid des Apostel Paulus führt zu mehr Vertrauen in Gott. Das Leid führt zum Reden über Jesus. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Es ist möglich durch einen Christen, der sich nicht nur an den Feiertagen an Jesus hängt, an den schönen Tagen, an den Sonnentagen, wenn alles läuft, die Gemeinde wächst, die Kirche anerkannt ist. Nein, in Verfolgung bleibt Paulus Christus treu. Leid ist der Prüfstein dafür, ob unser Glaube hält, was er verspricht. Leid ist der Prüfstein dafür, ob unser Glaube etwas taugt, ob er hält, was er verspricht. Wann immer es mir gut geht, ich mit Gott unterwegs bin und ich sage, ich glaube Gott, ich vertraue ihm, das ist alles gut und schön, aber Leid wird dich prüfen. Hältst du immer noch an mir fest? Oder bin ich so ein Schönwettergott? Ein Schönwettergott, den ich mitnehme, den ich nett finde, von dem ich erzähle, wenn eben schönes Wetter ist. Oder bin ich auch dein Gott, wenn du durch Leid hindurch musst, wenn es nicht so läuft, obwohl du für mich unterwegs bist? Leid ist der Prüfstein dafür, ob dein Glaube hält, was er verspricht. 1, Vers 20. Paulus schreibt weiter, ja, es ist meine sehnliche Erwartung, meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn deines Lebens, Paulus? Das sagt er hier. Jesus groß machen. Jesus groß machen ist der Sinn meines Lebens. Und wenn das bedeutet, zu sterben oder im Gefängnis zu sein und Jesus groß wird, dann ist doch alles erreicht, was zu erreichen ist. Liebe Leitenden, die andere Menschen prägt, was ist denn der Sinn eures Lebens? Und wieder gucke ich auch auf Pastoren. Wachstum, größer, schneller, besser, mehr. Hoffentlich kommen mehr Menschen in die Gemeinde. Sie wächst und das hört sich gut an. Pastoren treffen, ja, es ist schon 110, 120 und ihr, ja, noch ein bisschen mehr, okay. Wachstum, das ist doch ein Ziel, oder? Nee, es ist überhaupt nicht. Darum kommst du doch gar nicht an. Das ist vielleicht eine Folge daraus. Oder Hochleistung ist das Beste, was ich meiner Gemeinde bieten kann. Immer da, immer für alles offen, immer arbeiten bis zum Ende, bis zum geht nicht mehr. Jetzt gucke ich mir Paulus an. Das ist für mich so ein Hochleistungstier. Tag und Nacht arbeiten und kämpfen, beten, verkündigen, diskutieren, immer dabei, immer für Gott, alles geben. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und kann nichts mehr leisten, kann da sein, mal einen Brief schreiben. Und das Spannende ist, das kann er auch. Alles geben, Hochleistung und es ertragen, irgendwie gefühlt so aufs Abstellgleis gestellt zu werden. Was macht das mit so einem Mann, der sich unheimlich reinhängt, jetzt auf einmal eingesperrt zu sein und wenig bewirken zu können? Egal. Sein Ziel ist, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was ihm geschieht. Und wenn es ist, richtig Gas geben, alles reinhängen, ist das gut. Und wenn es das ist, im Gefängnis schmoren für seinen Glauben, ist das gut. Und wenn er leben darf, ist das gut. Und wenn er stirbt, ist das okay. Hauptsache, Jesus wird groß gemacht. Das Beste, was du deiner Gemeinde, was du den Menschen, die du prägst, mitgeben kannst, ist, Jesus groß zu machen. In jeder Lage. Jesus groß machen in jeder Lage. Dann wird sich zeigen, was hast du gesagt und was lebst du. Und hast du einen schönen Wettergott oder einen Gott, der dich auch in den Tiefen, in den Abgründen trägt? Es wird noch stärker, 1,21. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Der Inhalt meines Lebens ist Christus, Sterben für mich ein Gewinn. Was ist der Inhalt meines Lebens? Und was halte ich vom Sterben? Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Lasst das mal auf euch wirken, diesen Vers. Und denkt darüber nach, was es für euch bedeutet. Der Inhalt meines Lebens ist Christus, Sterben für mich ein Gewinn. Ein abschließender Vers, Kapitel 1, 29. Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, das hat man am Anfang, sondern auch für Christus zu leiden. Es ist eine Ehre für seinen Glauben an Jesus zu leiden. Würdet ihr das auch so sagen? Würdet ihr dem zustimmen? Würdet ihr das unterschreiben? Es ist eine Ehre für seinen Glauben an Jesus zu leiden? Oder noch persönlicher und konkreter, auch wenn ich es nicht mit Überzeugung sagen kann, also ich, Martin, kann es nicht mit Überzeugung sagen, es ist mir eine Ehre für Jesus zu leiden. Mach das mal zu Hause. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann mutige dir das zu, sonst brauchst du nicht machen. Aber wenn du unterwegs bist, zu Hause mal in ein Zimmer gehen, wo du alleine bist, mal laut aussprechen. Es ist für mich eine Ehre, für Jesus Christus zu leiden. Und dann achtet mal darauf, was ihr dabei fühlt, was ihr dabei spürt. Bei mir regt sich der Widerstand. Nein, will ich nicht. Es ist mir eine Ehre, für Jesus zu leiden. Als westlich geprägte Christen tun wir uns sehr schwer damit, Leid in unseren spirituellen Erfahrungsschatz zu integrieren. Also ich erlebe tolle Sachen mit Gott, ich höre vielleicht von Menschen, die was erlebt haben, wie Gott sie durchgetragen hat, wie ein Gebet erhört hat, wie ein Wunder getan hat. Und manchmal erzählen wir davon, das ermutigt uns. Wir tun uns schwerer damit, auch Leid damit reinzunehmen, auch als eine Erfahrung, in der wir Gott begegnen können. Und trotzdem sehe ich das in der Bibel, wie Leid auch zu Gottes Erfahrungen führt. Aber mögen tun wir das nicht. Schöne Erfahrungen, tolle Erlebnisse, ja, das nehmen wir. Aber was bedeutet es, im Leiden auch Gott zu spüren und eine neue und tiefe Art zu erleben? Könnte es nicht sein, dass mir Jesus im Leid in einer viel tieferen Intensität begegnet, als ich es je für möglich gehalten habe? Dass ich an seinem Werk, seiner Liebe für die Menschen, für diese Welt auf eine bisher unbekannte Art und Weise teilhabe, dass mich das ganz neu erfasst? Kann sein, aber ich tue mich schwer mit dem Gedanken. Ich habe Angst davor, dass Gott mir die Gnade zuteil werden lässt, für seinen Sohn Jesus Christus zu leiden. Und trotzdem möchte ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, damit es mich nicht unerwartet trifft, denn mein Glaube wird erschüttert. Und dann will ich trotz Erschütterung fest im Glauben stehen. Das kann ich, glaube ich, nur, wenn ich bereit bin, mich dem auch zu stellen, dass es mal schwierig werden kann, dass mich Leid erwartet. Sagen, ja, das kann kommen, ich will an Jesus festhalten. Und vielleicht werde ich dann zweifeln, wenn ich drinstecke. Und dann brauche ich andere, die mich ermutigen, daran erinnern, hey, halte fest an Jesus, auch im Leid. Ich möchte daran festhalten, an Gott, wenn mein Glaube erschüttert wird. Ob es gelingt, wird sich zeigen. Aber wir haben in der Bibel Vorbilder, viele Vorbilder und auch Paulus, ein starkes Vorbild. Ich fasse zusammen. Erschütterung. In deinem Leben, wenn du es bisher noch nicht erlebt hast, wird kommen, du wirst durchgerüttelt werden. Es wird schwierig werden und allein das Menschensterben ist doch eine unglaubliche Erschütterung. Dass Eltern, Kinder, Freunde sterben, wird dir nicht erspart bleiben. Und es wird dich erschüttern. Wie bereitest du dich darauf vor? Glauben. Glauben ist ein Geschenk. Ich darf Gott vertrauen, dass er mich trägt, wenn die Erschütterungen kommen und dass er mich durchträgt. Freude. Mit Paulus haben wir ein Vorbild dafür, wie wir im Leid, in den Herausforderungen trotzdem so eine freudige Grundstimmung uns erhalten können. Indem wir nicht auf das Leid schauen, auf die Umstände, sondern auf Jesus, der uns gerettet hat. Leid. Bin ich bereit, das in mein Leben zu integrieren, zuzulassen und auch zu sagen, hey, auch darin will ich Gott näher kommen, berührt werden von ihm, ihn erfahren, wie er mich durchträgt und wie er mich hält. Ich möchte beten. Gott, das ist kein leichtes Thema. Und wir erleben das, dass wir durchgerüttelt werden, dass wir traurig sind, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, dass wir einfach erschüttert sind von dem, was uns so bewegt, was wir erfahren. Und ich bitte dich für mich und jeden Einzelnen hier, dass wir dann an dir festhalten. Und du siehst gerade, wer jetzt Not durchzumachen hat. Und ich bitte dich, dass du ihm in diesem Leid begegnest. Und dass er dich in diesem Leid noch sehen kann, dass er spürt, Gott ist da. Gott begegnet mir, bewegt mich und trägt mich auch in diesen schweren Zeiten. Du bist ein Gott, der uns sieht, dem nicht egal ist, was mit uns ist. Und du lässt es aber auch zu, dass wir Leid erfahren. Und manchmal nimmst du es uns, Und manchmal lässt du es uns. Bitte gib uns die Kraft, an dir festzuhalten. Amen. Wir hören jetzt das Lied, wir beten für Segen. Dieses Lied hat mich letztes Jahr, als ich einen Menschen verloren habe, sehr bewegt und ich habe es gespielt und gesungen am Keyboard. Zum Teil habe ich es auch mehr durchweint und das tat gut, das mal zu singen, ein Lied zu haben, was auch Leid thematisiert und das auch Gott so hinzulegen. Und manchmal ist das echt gut, mal zu weinen, das mal rauszulassen und Gott zu sagen, hey, ich bin hier und du bist da und du kannst Dinge verhindern und du mutest mir Leid zu und ich bringe das in diesem Lied zum Ausdruck. Und ich bin sehr dankbar für das Lied und ja, euch dankbar, dass ihr das jetzt für uns vorbereitet habt und möchte euch das mitgeben, so als etwas, was auch in dieser Zeit tragen kann.